Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah.
Was für ein Comeback unserer alten Dame. Zweimal in Rückstand, zweimal ausgeglichen und im letzten Moment das Ding nach Hause geholt. Also sowas sind wir gar nicht mehr gewohnt, Jungs, oder? Hi, grüß euch.
Hallo.
Hallo. Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast. Hallo, Flo.
Abend.
Khalid ist da.
Servus.
Fah hat auch schon das Feierabendbierchen auf, sehr gut.
Hab ich, hallo.
Großartig. 95. Episode, es geht natürlich um das wilde Ping-Pong in Paderborn, um die wilden Spekulationen, um Dardais Nachfolger, also da ist ja einiges passiert seit unserer letzten Episode. Es gibt Transfergerüchte natürlich auch bei anderen Spielern und es erwartet uns ein ausverkaufter Freitagabend zu Hause gegen Rostock. Volles Programm in der nächsten halben Stunde. Und wir beginnen gleich mal ja mit diesem unglaublich wilden Spiel, was ja so ein bisschen die Überschrift trug, kein Konzept. Ne? Aber lass uns kurz einmal auf das Spiel eingehen. Also was wir da erlebt haben, also ich kann das auch irgendwie alles nicht mehr. Ne? Also ich weiß, was mit Hertha los ist. Also wir hatten ja letztes Mal gesagt, Khalid, du hast es, glaube ich, formuliert. Es ist ein Spektakel. Ja, man schaltet ein und kriegt was für sein Geld geboten auf jeden Fall. Das können wir schon mal unterschreiben. Ich habe einen Kommentar gelesen bei Social Media, irgendwie auf der Hertha-Seite oder so, der das Spiel eigentlich ganz gut zusammengefasst hat. Man ist auf einem Partyabend unterwegs, ja, und erlebt die wildesten Dinge, ist mit 0 Euro los und hat 20 Euro in der Tasche am nächsten Morgen. fand ich super treffend, ja, weil am Ende haben wir gewonnen. Khalid, und kann man sagen jetzt zu Recht, weil so hat es ja dann am Ende auch irgendwie der Trainer gesagt, wir hatten endlich mal Glück und wer dafür arbeitet, der wird belohnt.
Also zu Recht war es eigentlich nicht. Also man muss schon sagen, bis zur 70. Minute war Paderborn klar die bessere Mannschaft und haben auch verdient geführt aus meiner Sicht. Aber gewonnen haben wir dann, es war halt auch ein bisschen individuelle Klasse, ne? Wenn man sich mal das 3-2 anschaut, der Pass von Rehse war Zucker, wie Maser da den Körper dazwischen kriegt und den erläuft und dann genau punktgenau auf Tabakovic spielt, dass er den nur reinspitzen muss. Also wir haben dann halt die wenigen Chancen, die wir hatten, die haben wir genutzt und das war ein Stück weit individuelle Klasse, aber Glück war es nicht, weil die Tore waren ja gut rausgespielt, aber das war dann, glaube ich, auch, ja, 3 Tore und das war's dann, mehr war dann halt auch nicht, ne, also es war jetzt auch kein verdienter Sieg, also wenn man jetzt Paderborn-Fan wäre, dann wäre man wahrscheinlich traurig und versteht die Welt nicht mehr, aber ich habe mich super unterhalten gefühlt, von daher alles super, so wie es prognostiziert war, also passiert immer was.
Wunderbar, aber dass das Spiel so verläuft, dass das Spiel so verlaufen würde, das hatten wir, glaube ich, alle nicht erwartet. Fah, woran konntest du dich noch am ehesten erinnern bei dieser Achterbahnfahrt? Also was hat dir am meisten Eindruck gemacht?
Na, leider immer dieses eher das Negative, nämlich, dass wir, also ich wiederhole mich da, dass wir hinten halt einfach so schlecht stehen und wieder 2 Tore gefangen haben und auch noch deutlich hätten mehr fangen können. Also ich glaube, Paderborn hatte in der ersten Hälfte Torschüsse 11-3, irgendwie so war die Statistik. Also das war, fand ich, auch ein bisschen Glück, dass Paderborn dann nicht noch ein drittes, viertes, na gut, fünftes wäre vielleicht ein bisschen viel, aber dass wir einfach hinten es nicht auf die Kette kriegen, da mal sicher zu stehen, da würde ich später nochmal einhaken, was das Thema Spielkonzept angeht. Das ist ja, das Thema ist ja hoch im Kurs. Und naja, gut, schlussendlich, wenn du gar nicht mehr damit rechnest und eigentlich schon über, wie Khalid schon gesagt hat, 70 Minuten denkst, okay, du gehst hier dann mit einer Niederlage nach Hause und dann trotzdem noch glücklich gewinnst, naja, dann überwiegt natürlich da so ein bisschen schon die Freude oder einfach mal dieser Effekt so, oh geil, wir haben jetzt doch mal Glück gehabt und der Fußballgott war mal auf unserer Seite und wir konnten das Spiel dann doch noch kurzfristig drehen. Also das bleibt dann natürlich schon im Kopf hängen und mir fällt es dann natürlich auch ein bisschen schwer, das irgendwie schlecht zu reden, weil natürlich freut man sich über die 3 Punkte. Aber naja, also so ein kleiner Schatten liegt da schon drauf, ne? Da kommen wir später sicher nochmal zu.
Flo, lass uns gerne direkt mal einhaken. Also ist geil, genau das Thema, kein Konzept und so weiter. Diese legendäre Pressekonferenz, darüber sprechen wir auch gleich. Lass uns nochmal kurz beim Spiel bleiben, weil Dardai hat ja hinterher gesagt, von wegen kein Konzept, Umschaltspiel und Glück haben uns am Ende geholfen und 3 Punkte besorgt irgendwie. Trifft das zu?
Umschaltspiel ist das Konzept, ja. Konzeptlos ist sein Mittelfeldfußball und sein Defensivfußball. Das funktioniert halt einfach nicht. Der Umschaltfußball, der funktioniert. Es war insgesamt ein sehr, sehr schwaches Spiel. Die Jungs haben es ja schon gesagt. Vor allem hat es wieder gehakt im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung. Da fand ich die Außenverteidiger noch relativ stark. Deswegen frage ich mich, und das haben wir uns ja auch schon in unserem Chat gefragt während des Spiels, warum hat er denn so aufgestellt? Ne? Wir haben uns gewünscht, dass er anders aufstellt. Er hat sonst immer auf uns gehört, jetzt irgendwie nicht mehr, ich verstehe es nicht. Niederlechner unterirdisch gespielt, ne? Barkok schlecht gespielt, trotz seines Tors und der Rettungstat, dann, an der er beteiligt war. Aber es war halt einfach nicht gut. Ich habe mich gefragt, wo sind denn die defensiven Mittelfeldspieler, wenn Paderborn im Angriff ist? Die konnten immer da durchmarschieren in der Mitte. Das war wirklich nicht schön anzusehen. Und das ist das Konzept, was fehlt. Und da ist das Alternativkonzept, was fehlt, auch da. Das hat sich ja über das ganze Spiel, Khalid hat es gesagt, 70 Minuten lang hat sich das gezeigt. Und dass wir das Spiel schlussendlich noch drehen konnten, das war, weil Paderborn so dermaßen overpaced hat am Anfang. Also die haben so viel Pulver verschossen in der ersten und in Teilen der zweiten Halbzeit, dass sie hinten raus eigentlich stehend K.O. waren. Trotzdem hatten sie am Schluss die Riesenchance zum Ausgleich. Die gibt es ja grundsätzlich immer bei Hertha. Und ja, wir haben diesmal Glück gehabt, dass es nicht gefallen ist und somit haben wir diesen sehr, sehr unverdienten Sieg nach Hause geklaut.
Ja, genau. Aber ein Faktor war sicherlich auch noch die Einwechslung, ne? Sifuig und Maza eingewechselt und ab da wurde es ja auch besser, ne?
Hast du ja rausgehoben, ne? Genau.
Ja, nochmal die Einwechslung. Da stellt sich dann halt auch die Frage, warum spielt zum Beispiel ein Sifuig nicht von Anfang an, der ja schon im Spiel davor eingewechselt wurde und ein super Spiel gemacht hat, der ja dann auch plötzlich Zweikämpfe im Mittelfeld gewonnen hat und halt auch mit seiner Aggressivität dann nochmal ein bisschen mehr Stabilität auch reingebracht hat. Und Mazza gehört einfach in die erste Elf. Da gehört kein Niederlechner auf die 10. Der Niederlechner ist ein Abschlussspieler, der gehört entweder auf die 9 oder auf die Bank. Und ein Palko, nochmal deutlich, gehört nicht auf den Flügel. Also da reden wir über Geschwindigkeit und dann stellen wir einen auf die Flügel, der halt zu langsam dafür ist. Das macht
Palko gehört gar nicht in den Kader. Das ist das Ding. Ja. Palko ist einfach unterqualifiziert für die zweite Bundesliga.
Gar nicht qualifiziert.
Der ist nicht qualifiziert. Fakt ist, dass das nicht bringt. Aber nochmal zu Niederlechner. Ich verstehe das nicht. Wir wollen Umschaltfußball spielen. Noch dazu in der Ferne, also auswärts. Der ist doch viel zu langsam. Ich meine, der kann kämpfen. Okay. Aber der hatte null Zugriff auf das Spiel. Er war der schwächste Mann auf dem Platz. Ja, und vollkommen richtig, auch wenn Barkok dieses Tor macht, ja, und den Ball erkämpft, ja, es war letztlich ein Fehler vom Gegner, den hätte Sifuig auch verwerten können. Fakt ist, Sifuig neben Clemens ist viel besser für Clemens, weil da ist so, die jungen Spieler brauchen gestandene Profis, an denen sie sich aufrichten können, und das kann der Barkok überhaupt nicht. Also der hat einfach bei Hertha nichts mehr zu suchen. Was ich auch problematisch finde, das muss ich jetzt noch mal ganz kurz sagen, ohne es zu sehr zu strecken, ohne Kempf und ohne Leistner haben wir tatsächlich ein Abwehrchefproblem, weil Martin Dardai müsste eigentlich der nominelle Abwehrchef bei Gechta Dardai sein und das kann er nicht. Der sagt nichts, der redet zu wenig und der leitet zu wenig an. Habt ihr das gesehen, wie bei dem Tor von Paderborn zum 2:0, wie beide Spieler mit einem Gegenspieler mitgehen? Ja, und hinter ihnen ist einer völlig frei und macht das Kopfballtor. Ich verstehe überhaupt nicht, wie so eine Abstimmungsproblematik zustande kommen kann. Und das war das zweite Mal. Beim ersten Mal ist der Ball gegen die Latte gegangen. Ja, also die sind beide Male sind zwei Spieler auf einen Gegenspieler gegangen. Der rennt auf den kurzen Pfosten und hinter ihm sein Mitspieler ist frei. Das verstehe ich nicht. Diese Abstimmungsprobleme, die muss ein Innenverteidiger, und zwar der Chefinnenverteidiger, muss das regeln, und wenn Leistner und Kempf nicht spielen, dann muss Dardai diese Rolle ausfüllen und das kann er offensichtlich nicht, das sehe ich als Problem.
Lass uns gern beim Thema Konzeptlosigkeit mal noch bleiben, das war ja dieser ultimative Vorwurf gegen unseren Cheftrainer. Wir erinnern mal kurz an diese Pressekonferenz nach dem Nürnberg-Spiel, wo Steffen Rohr vom Kicker scheinbar einmal zu viel geschrieben hat, dass wir hier in Berlin keine Ideen hätten. Ne? Und das hat Dardai so ein bisschen auf die Palme gebracht. Und da ist er früher aufgebrochen von der PK, obwohl sie noch gar nicht zu Ende war. So, das hat natürlich für viel Furore gesorgt und spaltet so ein bisschen die Lager. Ja, weil es ist natürlich so ein bisschen, kann man sagen, beleidigtes Kind. Oder dass man mal Haltung zeigt und sagt, hier, ich lasse mir nicht alles gefallen. Da haben wir ja auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Thema Konzept. Fahr, du hast es ja jetzt auch schon mal durchklingen lassen. Haben wir denn jetzt eins oder sagst du, man kann es einfach nicht erkennen? Ist es Glück und hoch hinein?
Also ich würde tatsächlich an der Stelle, auch wenn ich da wahrscheinlich der Einzige in der Runde bin, doch mal eine Lanze für den Dardai brechen, weil ein Konzept haben wir. Das hat auch Flo gerade schon gesagt. Und es wurde auch von Dardai so kommuniziert. Dieses Umschaltspiel grundsätzlich ist ein Konzept. Das kann man nicht in Abrede stellen. Da steckt eine Idee hinter, die auch zumindest in der Offensive ja funktioniert. Wir schießen viele Tore. Wir sind stark über die Flügel mit den schnellen Spielern. Wir haben einen Knipser vorne, der auch entsprechend Tore schießt. Das kann man nicht absprechen. Und das sehe ich grundsätzlich auch so. Dass dieses Konzept in seiner ganzen Pracht nicht funktioniert, liegt halt daran, dass die Defensive nicht funktioniert, das defensive Mittelfeld und die Abwehr nicht. Das heißt aber nicht, dass wir kein Konzept haben. Also ein Konzept gibt es schon, ein spielerisches. Jetzt mal unabhängig davon, dass der Verein auch ein Konzept hat mit eigenen jungen Spielern, das Ganze zu wuppen und so weiter. Das ist jetzt mal was anderes. Ich rede jetzt nur vom Spielerischen. Also ein Konzept ist schon da. Allerdings ist es auch das Einzige, hat Flo auch schon kurz angerissen. Es gibt keine Alternative dazu, dass, wenn es mal nicht so läuft, dass man noch irgendwas anderes im Petto hat. Und der Trainer muss sich natürlich ganz krass ankreiden lassen, dass er das mit der Defensive einfach nicht in den Griff kriegt, weil das begleitet uns schon von Anfang an. Seit Beginn der Saison sehen wir viele Gegentreffer, die teilweise extrem unnötig sind. Und das funktioniert halt nicht. Und wenn die Defensive nicht funktioniert, dann funktioniert auch dein ganzes Umschaltkonzept nicht, weil das kann am Ende nur funktionieren, wenn du hinten sicher stehst. Aber grundsätzlich ist ein Konzept für mich erkennbar, was natürlich nicht professionell ist, das wirst du als Medienprofi, Nick, wahrscheinlich bestätigen können, ist beleidigte Leberwurst zu sein, aufzustehen und zu gehen. Also er muss sich meiner Meinung nach dem Ganzen schon stellen und dann muss er halt argumentativ entgegenhalten und seine Argumente vortragen. Aber aufstehen und gehen, finde ich, ist, also ich meine, es war ja eine sachliche Frage und es war eine sachliche Kritik und der kann man sich nicht einfach so entziehen.
Naja, in der Pressekonferenz, muss man ja dazu sagen, in der Pressekonferenz hat ja der Rohr auch eine Frage zum Spiel gestellt. Es ging ja gar nicht um die Konzeptfrage, die ja auch...
Das hat er gerade ja selber aufgeworfen, ne?
Also er hat
eingefressen in das Thema.
Ja weil man muss ja auch sagen, der Artikel ist ja schon Mitte März gewesen und der Dardai hat sich ja schon mal zu diesem Artikel geäußert, dass es halt immer, ja, von außen immer so viel Negativität und das kann alles nicht sein. Also er hat ja schon mal abgeledert gehabt gegenüber dem Rohr und den Artikel und in der Pressekonferenz, da ging es gar nicht mehr um diese Konzeptsache. Im Artikel steht auch übrigens gar nicht, dass Hertha kein Konzept hat, sondern es geht eher darum, um die Weiterentwicklung. Der Rohr, der stellt halt einfach mal nur Fragen wie, es gibt keine Weiterentwicklung, wo ist ein weiteres System und so weiter, was wir ja eigentlich auch schon immer im Podcast fordern etc. Mehr ist in diesem Artikel eigentlich auch nicht drin. Also es steht da nicht drin, ja, die Hertha hat überhaupt kein Konzept. Das ist, ich weiß auch nicht, warum Dardai das so extrem...
Dardai hat längst gemerkt, dass er da total rumschwimmt auf dem Thema. Er lenkt ja inzwischen in den Interviews nach den Spielen, lenkt er ja schon ab von wegen, unser Konzept ist der Berliner Weg, worum es nie ging. Ja, und das ist natürlich so, er macht die beleidigte Leberwurst sinngemäß, weil angeblich Rohr den Berliner Weg als Konzept angegriffen hätte. Dabei hat er das Wort Konzept, wie du schon sagst, Khalid, nie verwendet. Und das ist halt einfach Thema verfehlt, Sätzen 6. Das ist amateurhaft, das ist peinlich und das tut dem Berliner Weg und das tut dem Verein überhaupt nicht gut, wie sich Dardai verhält. Also einfach mal, vielleicht will er sich ja vor die Mannschaft stellen, ich weiß es nicht, aber so es geht viel zu sehr um ihn. Er kriegt es nicht hin, er kommt da nicht mehr raus und wird fahrig und schwammig. Und das ist wirklich, gefällt mir gar nicht. Das sieht wirklich für einen Trainer, für den Kopf, also für Medien präsentierend, den Kopf der Mannschaft sieht das einfach nicht gut aus. Ich hoffe, der kriegt ja noch irgendwie die Kurve. Es muss jetzt mal aufhören mit dem Thema.
Wenn es darum geht, sich vor die Mannschaft stellen, das tut er ja auch nicht, weil er ja auch ständig ja auch Leute kritisiert oder auch teilweise ganze Mannschaftsteile, wenn er sagt, wir haben nur 12, 13 Spieler sozusagen, was ja auch irgendwo Quatsch ist, weil wir haben ja jetzt gerade gegen Paderborn gesehen, dass wir schon eine gewisse Tiefe auf der Bank zu sitzen haben, die ja dann auch fähig sind. Oder wenn es heißt, wir haben keine Geschwindigkeit, das ist ja auch absolut allgemein, weil wir haben auf den Flügeln mit Scherhand, mit Rehse, mit Winkler sehr viel Geschwindigkeit, die fehlt halt nur im zentralen Mittelfeld und vielleicht bei den Innenverteidigerpositionen. Aber das heißt ja nicht, dass komplett die Geschwindigkeit fehlt. Das muss man halt auch differenziert betrachten. Und das tut Dardai halt nicht, sondern wie du schon sagst, da wird verallgemeinert, schwammig und ja, ich bin jetzt eingeschnappt und sage eigentlich dann auch gar nichts mehr. Ja, gut.
Man muss es wirklich nochmal sagen, das sagen wir auch schon seit Monaten, es ist bei ihm keine Entwicklung im Kopf zu sehen als Trainer, es ist bei der Mannschaft keine Entwicklung zu sehen, das hat das Spiel jetzt auch nochmal bestätigt. Letztlich haben wir glücklich gewonnen, aber der Fußball war der gleiche und er hat in weiten Teilen nicht funktioniert, erst als Paderborn fertig war, als Paderborn K.O. war und nicht den Sack zugemacht hatte, haben wir die Kurve gekriegt und das halt in der Summe sehr, sehr glücklich und hinten raus 3 Punkte tatsächlich geklaut. Ja.
Also aus Mediensicht könnte ich jetzt auch noch mal kurz noch was hinzufügen. Ich habe das alles schon super analysiert. Da will ich eigentlich auch nur noch hinzufügen. Ich saß ja auch schon oft in solchen Pressekonferenzen nach so Spielen. Ja, habe mir das ja auch mal angeschaut. Wir kennen andere Pressekonferenzen, meinetwegen von einem Jürgen Klopp zum Beispiel oder auch von einem Tuchel, die komplett anders agieren, ne, in der Form. Also so ein Klopp bringt ja erstmal gar nichts aus der Ruhe. Der grinst sich dann lieber einen ab oder so. Ja, oder ein Tuchel, der ja auch gerne mal die beleidigte Leberwurst spielt, ja, und dann auch das durchaus als Stilmittel verwendet. Das Aufstehen und Weggehen, das ist auch letztendlich ein Stilmittel, wie man umgehen kann, wie man Dinge beenden kann, wenn man sagt, jetzt mache ich mal hier einen Punkt, das reicht mir jetzt. Ne? Das kann man durchaus auch machen als Trainer, aber ich fand, das Thema gab das überhaupt nicht her, dass man sich zu so etwas so übertrieben äußert, beziehungsweise eben nicht mehr und so reagiert. Also das geht leider schon auch echt in den Bereich kindisch und nicht mehr Herr der Lage. Und das macht mir dann auch irgendwie schwierig, ihn da ernst zu nehmen, ne? Weil man ja merkt, er ist in einer Ecke, wo er irgendwie scheinbar nicht mehr argumentieren kann. Oder er hat sich selber da rein manövriert, indem er auch Dinge gesagt hat, die er vielleicht gar nicht sagen wollte. Er war ja eher so ein Typ Klopp. Ne? Also wir fanden den ja auch immer schon ein bisschen unterhaltsam, ne? Hat er immer so eine kleinen Sprüche am Start gehabt, die man dann mit nach Hause nimmt von so einer Pressekonferenz. Jeder Medienvertreter hat da mal ein kleines lustiges Zitat mitgenommen und so. Das hatte er immer alles gut im Griff. Und auf einmal entgleitet ihm das alles so ein bisschen. Diese Leichtigkeit, diese Suffisanz, dieses Spaßige, dieses Schelmische. Ne? Also da merkt man halt auch echt, dass sein Fell dünner wird. Ne? Also, dass er merkt, das wird hier langsam alles ein bisschen enger für mich. Und ich weiß auch nicht so richtig, ob ich auf diesen Bums noch Bock habe. Ne? Also, das lese ich da auch so ein bisschen raus. Am Ende, klar, kann man dem ankreiden, was man will. Er ist unser Feuerwehrmann Deluxe. Ja? Er kommt, wie oft man ihn vom Hof getrieben hat, immer wieder artig zurück bei Fuß, tut seinen Dienst. Macht das, was man tun muss, konsolidiert irgendwie, aber darüber hinaus, und ich glaube, da sind wir uns ja einig, kommt er einfach nicht mehr hinweg und hat dann da auch nicht mehr die passenden Ideen. Und das ist sinnbildlich, diese Diskussion, die wir jetzt hier gerade haben, über etwas, was völlig Banane ist eigentlich, ja, dass er sich da so angegriffen fühlt und einfach nicht mehr so reagiert, wie er einmal in der Lage war früher. So, und das ist eigentlich traurig genug. Deswegen können wir gerne nochmal jetzt anknüpfen an diese Geschichte, weil es geht ja schon direkt weiter. Nach eben dieser Pressekonferenz sind wir jetzt schon 17 Schritte voraus. Ging schon die Runde rum, hinter vorgehaltener Hand, ne, dass Hertha BSC scheinbar sich schon umhört, für einen möglichen Nachfolger. So, dass Pahl nur ein Jahr Vertrag hat, sagt er ja immer. Ne, und daher ist das jetzt nicht ganz ungewöhnlich. Aber dass man schon an jeder Ecke hört, dass da eigentlich schon nachgefragt wird und schon konkrete Namen ja scheinbar kursieren. Ist jetzt schon neues Level, Khalid. So, wie schätzt du jetzt die Lage ein, wie es wirklich um unseren Pal steht? Ist er eigentlich schon die Messe gelesen oder hat er jetzt wieder seinen Kopf aus der Schlinge gezogen?
Ganz klar, die Messe ist für mich gelesen. Also ich lege mich hiermit fest, Pal Dardai wird nächste Saison nicht unser Trainer sein. Und ich glaube, er ist auch einfach ein Stück weit frustriert darüber, dass halt der Vertrag noch nicht verlängert wurde. Und er kriegt es ja auch mit, dass da Gespräche oder ja zumindest im Verein Gespräche stattfinden, was dann nächstes Jahr vielleicht nochmal anders gemacht werden kann. Das kriegt er ja mit und das frustriert ihn, glaube ich. Und deswegen schwimmt er da auch so ein bisschen rum. Und ich glaube, dass da 777 schon auch ein bisschen Einfluss hat. Also nicht, dass die jetzt entscheiden, aber dass natürlich deren Meinung gehört wird. Ich meine, die geben ja auch das Geld. Und die werden auch sagen, hey, es gibt halt Alternativen, ne? Und vielleicht mal was Neues, Frisches, Unverbrauchtes. Da ist ja irgendwie der Trainer, ich habe seinen Namen jetzt nicht parat, von Freiburg 2, von den Amateuren, die ja in die dritte Liga,
glaube ich, ne?
Ja, die ja irgendwie die dritte Liga aufgestiegen sind und dann sogar in die zweite aufgestiegen wären, aber das geht ja nicht, weil man darf ja nur eine Profimannschaft in den ersten beiden Ligen haben. Und an dem ist man wohl interessiert und das kriegt ja Dardai auch mit. Und ja, es ist halt, Umschaltfußball war schon immer Dardai. Ich meine, wenn wir mal die ganzen seine Trainerzeiten bei Hertha Revue passieren lassen, ist es immer das Gleiche. Entweder ist das Spielerpersonal nicht ausreichend für eine Weiterentwicklung oder er braucht noch mehr Zeit und so weiter und so fort. Und es ist halt zu wenig Weiterentwicklung. Und das war jetzt so, das Verhalten auf der PK war für mich so das i-Tüpfelchen. Und ich sage, der ist nächste Saison nicht mehr Trainer, aber ich hoffe halt wirklich, dass er irgendwie im Verein noch angebunden wird, weil er gehört halt einfach zu Hertha. Und es ist ja auch nichts Verwerfliches, wenn man jetzt kein herausragender Cheftrainer à la Klopp ist. Also das Leben geht ja weiter und er kann ja trotzdem noch im Verein irgendwie in der Jugend oder in der Akademie arbeiten, das ist doch alles kein Thema. Also, aber er wird nicht Trainer sein nächste Saison.
Es kann nicht der Weg sein, dass Dardai Trainer bleibt. Khalid hat ja auch schon mitgeteilt vorhinein, dass er sich eigentlich auch schon einen anderen Trainer gewünscht hat, einen, der jung, unverbraucht ist und Talente fördert. Gut, Dardai steht auch.
Sexy, ja, soll er auch sein, ne?
Das hat Fahin zugeschrieben. Genau, sexy. Ich wollte Erfolg, ja, Fahin wollte Sexiness, ja. Khalid wollte alles das, was der Fußball braucht. Das dafür steht Dardai aktuell nicht mehr. Das hat er jetzt unter Beweis gestellt, ja, in dieser Saison. Und er kann Talente fördern, das ist klar, ne? Das liegt auf der Hand, das wissen wir. Aber ob er mit denen dann auch wirklich erfolgreich sein kann, das hat er einfach nicht geschafft, diese Saison, ja. Und dementsprechend, wir müssen da einfach jetzt irgendwie versuchen, eine Alternative zu finden mit diesem Thomas Stamm. Das klingt durchaus interessant. Aktuell ist der SC Freiburg 2, glaube ich, Tabellenletzter, aber die wurden auch auseinandergenommen nach dieser erfolgreichen Saison, also mussten so gut wie alle Spieler abgeben. Das ist also kein Wunder. Ich finde das eine gute Idee, auch wenn es nur ein Gerücht ist. Und ich bin da jetzt ganz auf Khalids Seite. Ich war ja eher Dardai-Befürworter. Also ich bin tatsächlich auch der großen Hoffnung, dass wir mit so einem jungen Trainer, der sich selber auch noch weiterentwickeln kann, erfolgreicher sind als mit Dardai. Der Berliner Weg ist nicht der Dardai-Weg, sondern es ist der Berliner Weg. Und der Berliner Weg heißt eben auch, dass wir junge, inspirierte Trainer nach Berlin holen können, die dann vielleicht nicht so einen großen Druck verspüren und dementsprechend erfolgreich sind.
Und größtes Indiz dafür, dass das alles schon eingetütet ist?
Ja, der Benze, ne, der hat irgendwie einen Artikel geliked, in dem quasi der Abgesang schon von Dardai schon ausgemacht war und hat das geliked. Das hat für kontroverse Diskussionen gesorgt, weil natürlich erstmal interpretiert wurde, dass das jetzt dann quasi schon die Bestätigung ist und dass der Benze das gut findet. Letztlich diese ganze Dardai Connection, sie hat mehr schlecht als recht funktioniert diese Saison. Ja, ich habe es vorhin angesprochen mit unserem Abwehrchef Marton Dardai, der ist noch der beste Dardai dieses Jahr. Ja, und Palko ist leider überfordert mit dem Zweitliga-Fußball und Benze, der hat quasi noch nicht mal das Töpfchen verlassen und hat schon den Verein gewechselt. Also von daher, ja, vielleicht dann doch der Berliner Weg mit nur 25% Dardai.
Fahr. du hast ja vorhin noch für unseren Cheftrainer die Lanze gebrochen, aber die Lanze ist irgendwann auch zu Ende, ne? Oder wie siehst du das?
Ja, da gibt es jetzt nicht mehr so viel hinzuzufügen, denke ich. Denke ja auch, dass die Messe gelesen ist und dass, egal wie die Saison jetzt zu Ende geht, es wird sicherlich dann irgendwie noch versöhnlich sein am Ende des Tages, aber ich glaube auch, dass der Verein schon zwei Ecken weiterdenkt und da auch ein bisschen frischen Wind reinhaben möchte. Das ist auch völlig in Ordnung und legitim und ist wahrscheinlich auch der richtige Weg, sofern man dann den richtigen Mann dafür findet. Ja, also was natürlich eine absolute Katastrophe wäre, wenn man jetzt den Dardai zwar rausnimmt, aber dann dafür, weiß ich nicht, wieder irgend so ein Friedhelm Funkel oder so ein Scheiß. Ja, dann das, also glaube ich zwar auch nicht, ja, weil ja auch die gesamte Hertha sich sehr gewandelt hat und auch so jemand wie Michael Preetz nicht mehr dabei ist und das wird nicht passieren, aber ich warne nochmal, macht bitte sowas nicht, das wäre eine Katastrophe.
Ist der Friedhelm nicht sexy genug oder was?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, ist er nicht, ja, ist auch... Muss man ganz, ganz klar sagen. Aber ja, nee, der ist ja jetzt auch bei Lautern, glaube ich. Aber naja, da sieht es ja auch nicht gut aus. Also, ja. Also
immerhin hat er das Finale im DFB-Pokal.
Ja, krass. Ne? Ja, krass. Mit
über 70 als Trainer zum x-ten Mal. Ne? Also, das ist schon ein paar Mal ihm gelungen, der Hertha seit ewig, noch nie.
nee, stimmt. Aber wie gesagt, wenn es auf so einen neuen, frischen Trainer hinausläuft, der noch völlig unverbraucht ist und halt auch selbst krass motiviert ist. Ich meine, für so einen Trainer, der jetzt irgendwie aus der dritten Liga zum Beispiel käme, ist das natürlich auch eine Riesenchance. Ich meine, die Hertha hat einen guten Kader, die hat den teuersten Kader. Da steckt Potenzial drin. Wir wissen nicht, wie sich der Kader verändert, aber grundsätzlich ist da eine Menge Potenzial. Und das ist natürlich dann auch für so einen jungen Trainer die Chance, da oben anzugreifen und dann vielleicht doch mal in die erste Liga zu rutschen. Und solche Geschichten hat es schon oft gegeben. Warum denn nicht endlich mal hier in Berlin?
Sehr schön. Auf jeden Fall hat die Mannschaft reagiert auf dieses ganze Rumgeburkse und diese ganze Pressewelle, die da irgendwie aufging. Und ja, gewonnen ist auch schön. Und was mit einem wilden Spiel verbunden war, Wahnsinn. Ne? Und mit dabei natürlich auf der Torschützenliste eingetragen unsere Fluppe Tabakovic. Auch einer, der eigentlich gesagt hat, na, ich habe ja eigentlich Vertrag bis 26, aber hey, mit einer Torjägerkanone unterm Arm als Bewerbungsschreiben lässt sich da bestimmt der ein oder andere Verein finden. Ne? Khalid, rechnest du überhaupt noch damit, dass der da bleibt? Und wenn, können wir auch gleich über seinen möglichen Nachfolger sprechen, weil der ist ja auch schon im Gespräch. Ja? Auch da wird scheinbar jetzt beim FC Magdeburg schon wieder gestöbert. Ja? Luca Schuler ist da im Gespräch als Nachfolger und zwar ganz oben auf der Wunschliste.
Er haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Also ich kenne jetzt seine Statistiken nicht, aber
5 Tore, 1 gegen uns.
Ja, ja, okay. Also allein schon der Name klingt für mich so Standard-Mittelmaß. Also ich finde ja auch, wir haben ja den Ersatz vom Tabakovic haben wir doch schon im Kader. Ich meine, der Previak ist ein klassischer Neuner. Wenn er gespielt hat, hat er halt auf der 10 oder so gespielt. Das ist ja auch eigentlich nicht seine richtige Position. Das heißt, Neuner hast du mit Previak, du hast Neuner mit Niederlechner und du hast mit Scherhand jemand, der eigentlich auch vorne drin besser ist. Also da sehe ich dann eigentlich gar nicht so großen Bedarf. Da würde ich dann lieber das defensive Mittelfeld und die Flügel weiter verstärken. Und ich sehe auch Tabakovic jetzt noch nicht endgültig weg. Also Rehse ist hundertprozentig weg, wenn wir nicht aufsteigen. Bei Tabakovic würde ich sagen, ist vielleicht 50-50. Also das kommt dann auch auf das Angebot drauf an, was dann reinschneit. Wenn irgendein Engländer 10 Millionen bietet, dann ja, okay, tschüss. Also dann ist es halt so. Aber wie gesagt, ich mache mir da gar nicht so die Platte. Wir werden da schon konkurrenzfähig sein nächste Saison, definitiv.
Dann nehmen wir den auf jeden Fall erstmal mit gegen unseren nächsten Liga-Konkurrenten zu Hause gegen Rostock jetzt am kommenden Freitag, wieder abends 18:30 Uhr. Und das Ding ist jetzt schon ausverkauft und zwar Minuten nach Öffnung für den allgemeinen Verkauf. Die kommen mit über 20.000 aus Rostock am Freitagabend in Berlin an. Das wird ein neuer ligaübergreifender Saisonrekord in Deutschland. Allein das ist schon wieder ein Wahnsinnsmarke. Und klar mit 70.000 Saisonrekord in der zweiten Bundesliga. Mehr werden es nicht aus Sicherheitsgründen, weil so viel Rostocker, so viel Berliner auf einen Fleck. Holla die Waldfee, Fabian.
Ja, früher waren das Hochrisikospiele.
Ja, so heißt es, glaube ich, auch heute noch.
Ja, also wobei es ja ein bisschen gemäßigter geworden ist, auch in Rostock. Aber früher, also so Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er, da hat es öfter mal geknallt.
Also vor 15 Jahren, letzte Mal begegnet, habe ich gesehen, Bundesliga damals noch.
Nee, ich rede noch von der zweiten Liga. Werde ich aber auch nie vergessen, geile Geschichte. Nach dem Spiel sind wir rausgegangen und am Parkplatz vorbei und da waren irgendwelche Hecken und da hat so ein Rostock-Fan, musste ganz dringend mal Pipi machen und hat sich an die Hecke gestellt und hat gepinkelt und von der anderen Seite kam ein Hertha-Fan und hat ihn den Schal weggezogen und ist weggerannt. Und der konnte halt nichts machen, weil er die Nudeln nicht so schnell eingepackt gekriegt hat. Das war lustig. Da muss ich immer dran denken, wenn Rostock kommt.
Das ist sehr schön. Ja. Okay, wird das genauso lustig oder meinst du, das wird auch richtig knallen am Freitagabend?
Auf dem Platz oder drumherum? Was meinst du?
Drumherum.
Nee, ich hoffe nicht. Also, naja, kann man nie ausschließen, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn da jetzt auch so viele Rostocker mitkommen, dann ist natürlich auch die Gefahr groß, dass da so ein, zwei Krawallbolzen dabei sind. So ganz ausschließen kann man das sicher nicht. Und da sind ja dann auch so einige Berliner nicht ohne. Und wenn die dann aufeinandertreffen, also ich denke, die Berliner Polizei ist gewarnt und wird sich entsprechend aufstellen. Aber hoffen wir mal, dass das alles soweit friedlich abläuft und dass es vielleicht bei einem kleinen Schalklau bleibt. Reicht ja auch.
Du, wenn Hertha 4-0 gewinnt, dann ist ja auch schnell die Luft raus, ne?
Naja, danach dann vielleicht nicht, ne? Also weiß man nicht. Aber weil man darf nicht vergessen, um mal aufs Spiel zu kommen, also Rostock kämpft ja gegen den Abstieg. Also da geht's echt um die Wurst, während Hertha so im Mittelfeld dümpelt und das jetzt wahrscheinlich nicht so wirklich mehr auf die Punkte dann tatsächlich ankommt, weder nach oben noch nach unten. Aber bei Rostock sieht das schon anders aus. Und wenn die jetzt hier tatsächlich auf die Mütze kriegen sollten und in die Abstiegsränge geraten, das kann dem einen oder anderen angetüterten Rostocker dann vielleicht doch auf den Sack gehen, ne? Also nicht ganz ungefährlich das Ganze. Aber ich will es jetzt auch nicht dramatisieren, wird schon gut gehen.
Also welches Ergebnis wird den Verlauf am wenigsten hochkochen lassen, ne?
Naja, also gut, wenn du es danach siehst, dann wäre es wahrscheinlich gut, wenn Rostock gewinnt, weil für Hertha geht es um nichts.
Na, Moment mal.
Na, nee, komm, jetzt zünd nicht wieder das Teelicht an und stell es in die Ecke. Komm,
das ich ist eine kleine Rechnung. Punkte bis zum dritten Platz.
Der Gedanke ist mir ja auch gekommen, als Düsseldorf noch nicht gespielt hatte, aber die haben ja dann auch ihre 3 Punkte geholt. Und gut, wenn du die Kerze anmachen willst, mach sie an. Alles gut, steht ja jedem frei. Aber ich sag, für Hertha ist das gelaufen, da geht's um nichts. Und wenn du danach gehst, dann sollte Rostock gewinnen. Dann bleibt's wahrscheinlich am friedlichsten, weil sich die Herthaner da nicht, glaube ich, so großartig drüber aufregen werden. Aber ich glaube jetzt auch nicht zwingend, dass das passiert, ja, weil Rostock steht ja nicht umsonst da unten. Und ob die mit dieser Kulisse klarkommen und mit diesem Druck, der da im Nacken sitzt, wird man sehen. Ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe, dass ich Hertha das zugute machen kann. Wie gesagt, der Druck, der liegt definitiv bei Rostock und nicht bei uns. Und das lässt vielleicht die Hertha ein bisschen freier aufspielen, sodass ich schon davon ausgehe, dass die Hertha das auch packt. Ja, mit dem.
Jetzt gib doch mal einen Tipp ab.
Mein Gott, jetzt sei doch nicht so ungeduldig.
Aber recht.
Ich wurde ja noch gar nicht nach dem Tipp gefragt.
Doch, dreimal schon gefühlt.
Gut, also ich sage, wir schaffen es wieder nicht zu null. Alles andere wäre eine Überraschung. Rostock schießt 1 und wir schießen 3.
Mein Tipp sollte das sein. Mann. Ja.
Das hätte man dich mal zuerst abgehen. Gefragt, wäre dann schneller gegangen.
Ja.
Ja, definitiv.
So. Gut, Flo. Dann schließt du dich doch gleich an mit dem Tipp, aber erklär uns mal, warum wir auf einmal Spiele drehen können und ob uns das vielleicht jetzt auch wieder zugutekommen wird. Oder zugutekommen muss sogar.
Wir können keine Spiele drehen, das hat der Gegner für uns gemacht, wenn man so will. Also ich meine, letztlich ist es Teil des Spektakels, ne? Also Spektakel heißt ja auch immer, dass irgendwas Überraschendes passiert. Jetzt ist halt das Überraschende der Saison passiert, dass wir ein Spiel gedreht haben. Also von daher ist Hertha ist in dieser Saison für zu allem fähig und das macht ja eigentlich diese Zweitligasaison auch für uns so schön, so spannend. Wir haben jetzt so viel Leidenszeit hinter uns, dass man fast sagen muss, das hat doch eigentlich dieses Jahr Spaß gemacht und so darf es auch weitergehen. Ja, und wenn man sich überlegt, erste Liga und die ganze Zeit verlieren oder zweite Liga Spektakel und immer mal wieder gewinnen und sich ärgern und wieder freuen und so. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es nicht eine ganze Menge an Fans in Berlin gibt, die sich sagen, dann doch lieber so. Aber ich hänge mich mal nicht zu weit aus dem Fenster, was das Thema angeht. Erstliga-Fußball muss eigentlich in Berlin sein, vor allem für die Hertha. Von daher komme ich mal zum Spiel. Ich glaube, ich schließe mich jetzt einfach an. 3-1 ist ein guter Tipp. Wir machen zu Hause wir spielen zu Hause besseren Fußball. Rostock hat jetzt in den letzten Wochen zwar ganz gut gepunktet und sich ein bisschen freigeschwommen da unten. Also sind natürlich immer noch eklatant abstiegsgefährdet. Aber dieses Spektakel und gerade dann auch mit so vollem Haus, das liegt der Hertha. Das haben sie auch gegen Schalke gezeigt und das werden sie jetzt gegen Rostock wieder zeigen. Hoffentlich hat Dardai es jetzt endlich kapiert und stellt diese Mannschaft so auf, wie sie erfolgreicher sein kann, und zwar mit Mazza im offensiven Mittelfeld. Die Innenverteidigung muss so bleiben, auch wenn ich sie kritisiert habe. Das sind einfach diese Fehler, die junge Leute machen müssen. Aber man muss dem Marton sagen, er muss das Kommando in die Hand nehmen, er muss besser dirigieren, damit solche Fehler nicht mehr passieren. Und dann bitte, 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 seid anspielbar, defensives Mittelfeld. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber die haben sich so versteckt, wenn wir den Ball hatten. Die waren nicht anspielbar, unsere defensiven Mittelfeldspieler. In der Offensive, als wir den Ball dann in der gegnerischen Hälfte hatten, da waren sie dann immer anspielbar. Aber nicht bei eigenem Ballbesitz, wenn der Gegner gepresst hat. Das kann nicht sein. Dann haben wir immer einen Ballverlust oder einen langen Ball. So funktioniert der Fußball nicht. Ja, also das müssen die besser umsetzen und dann können wir auch von hinten heraus besseren Fußball spielen und dann machen wir unsere drei Dinger und dann macht irgendwann Rostock im Spielverlauf auch noch ein Tor, aber wir gewinnen 3-1.
So, Khalid, ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber du hast vorhin gesagt, als es um unsere möglichen Abgänge ging, unter anderem von Rehse, dass du nochmal so ein bisschen die Möglichkeit des Aufstiegs da irgendwie doch noch mit eingerechnet hast. Du hast gesagt,
Das war nur aus Versehen. Also das
Rehse ja, nur gehen würde, ne? Ja, wenn wir nicht aufsteigen. So.
Ja, also, ja, aber so. Wir steigen leider nicht auf. 8 Punkte sind zu viel, aber es geht schon noch was um was. Also erstmal geht es finanziell, ist ja jeder Platz irgendwie auch bares Geld in dieser Geldverteilungstabelle. Ich meine, klar, das interessiert die Spieler nicht, aber die Spieler sind Leistungssportler und von 70.000 willst du zu Hause gewinnen. Und alleine schon, wenn es darum geht, 20.000 Rostockern, die mit einer Klatsche nach Hause zu schicken, also das ist... Also ich habe Bock drauf. Ich bin da auch heiß drauf jetzt, wo ich das höre, was da wieder los ist. Gibt es nicht noch irgendwie ein paar Karten? Also habe ich schon Bock drauf und ich hoffe, die Spieler auch. Und ich gehe davon aus, dass das auch wieder ein interessantes Spiel wird. Und ich hoffe, Cefuic spielt von Anfang an. Mazza, ich würde mir auch ehrlich gesagt so einen Leisner oder ja eher Leisner dann doch wünschen, so ein bisschen als Stabilisator. Hätte ich jetzt nichts dagegen. Aber wir gewinnen auf jeden Fall 4-1.
Boah.
Ja. Ja,
du bist richtig auf dem Spektakelpferd unterwegs.
Ja, weil ich meine, warum nicht? Also, auch wenn wir nicht aufsteigen, wir können doch trotzdem Spaß haben. Und ich finde, ich finde es halt auch spaßig, wie wir dann doch immer wieder zurückkommen. Ne? Also, wir haben es ja schon häufiger in der Saison geschafft, irgendwie Rückstände zumindest auszugleichen. Also, die Moral stimmt. Ne? Und das ist schon etwas, was wir ja wirklich jahrelang gar nicht hatten. Deswegen erfreue ich mich erstmal an den kleinen Dingen. Ne?
Sehr schön. Und 4-1, also für so einen Freitagabend, das wäre ein schöner Start ins Wochenende auf jeden Fall.
Schon wieder Topspiel, Wahnsinn.
Es ist schon wieder ein Topspiel. Topspiel. Vor allem, ich finde es immer schön, wenn man dann so vorlegt und allen anderen schon mal zeigt, also wir sind ready, wir sind da, wenn ihr uns fürchten wollt, ja. Sehr gut. Also ich bin auch wieder angezündet. Das war klar nach diesem Spiel. Ey, was für eine wilde Achterbahnfahrt. Und das Tolle ist, man kann ja so ein bisschen irgendwie ja, davon so viel ableiten, ne? Also machen wir ja gerne, vor allem wenn es ums Positive geht, nach vorne gucken, ja. Also was haben wir da jetzt auf einmal, ja, so eine Mentalität nach so einem Spiel, Alter, was hast du denn da einfach für dicke Glocken auf einmal, ja, wenn du sagst, wir haben doch in unserem WhatsApp-Chat schon dreimal, haben wir doch schon ausgemalt, gesagt, okay, das wird heute eh nichts mehr, ja, und dann kommen wir einfach zurück und gewinnen am Ende auch noch so wild, ja, also verrückt, ja, und das... Jeder, der Sport gemacht hat, kennt ja dieses Gefühl, ja, wenn man dann einfach auch so ein verloren geglaubtes Ding dann irgendwie doch noch gewinnt, was das mit einem macht. So, also das nehmen die auf jeden Fall mit, so eine Mentalität, also eben mal kein Nackenschlag, sondern auch dieses geile Glücksgefühl, ja, auch wenn das durchaus auch mit Arbeit zu tun hatte, ja, also wie ihr schon ja anfangs auch gesagt habt, klar, alle diese Tore sind ja jetzt einfach nicht durch hoch hinein und irgendwie die Fußspitze rangehalten oder so entstanden. Das ist ja Quatsch. So, also das können wir auch. 56 Tore, Leute, drittbester Angriff der Liga. Habt ihr euch das mal angeguckt? Ja, also
ja, das, ja, ja.
Es spricht so doch alles. Sind wir nicht. Ja, so. Und es war mal so ein dreckiger Sieg. Also es war auch mal so ein Kampfding so. Ne? Also hier, mir sind mal gezeigt, so was hinten da für 6 Buchstaben auf dem Trikot stehen. Ich finde das einfach wichtig auch, ja, dass man auch mal wieder Angst hat, wenn wir irgendwie anreisen. Das heißt so, die Berliner kommen, ne? Und nicht nur im Regio auf der Heimfahrt, sondern auch im Stadion, ja, so. Und auch das scheint ja irgendwie wieder anzukommen. So, und jetzt komme ich zu meiner Rechnung, Leute, ja. Seit Einführung der 3-Punkte-Regel erreicht eine Mannschaft mit durchschnittlich 60 Punkten den Relegationsrang. So. Union 2019 brauchte nur 57 Punkte. Jetzt müssen natürlich alle anderen mitspielen nach dieser Regel, ist ja klar. Und wir müssen nach Adam Riese eine Serie hinlegen, was wir ja können, ne, wenn wir wollen. Serien können wir. Und das heißt, wir müssen jetzt alle restlichen Spiele, Rostock, Karlsruhe, Hannover, Elversberg, Lautern, Osnabrück, gewinnen. Ich merke schon.
Ja, ich versuche deine Rechnung nachzuvollziehen.
Wir kommen auf 59 Punkte, Leute, dann.
Ja. Richtig.
Ich suche immer noch nach dem überzeugenden Argument.
Wenn wir die Hausaufgaben machen und die anderen mitspielen mit diesem Thema und merken so langsam wie der HSV, dann hinten raus wird die Luft dünner und wir kriegen plötzlich Morgenluft. Dann kann mir alles passieren.
6 Siege hintereinander. Da musst du jetzt aber auch 6 Kerzen für anzünden. Mindestens.
Und Karlsruhe, Hannover, Hamburg und Düsseldorf müssen mitspielen.
Ja. So, Leute, nee. Mein ganzer Tisch hier ist schon voller Kerzen. Ja, was soll ich euch sagen? Und deswegen gewinnen wir nicht ganz so spektakelig, aber vor ausverkaufter Hütte und mit 2-1 geht es weitere 3 Punkte dem Aufstieg entgegen.
Wow.
Und am letzten Spieltag werden wir dann Dritter und haben schon Leute wie Akik und Schuler unter Vertrag genommen und gehen dann mit den Jungs in die erste Liga. Prost, Mahlzeit.
Naja, die vergammeln dann natürlich irgendwo. Ist doch
auf
klar,
der Bank.
Ne? Ja. Wer wäre denn nach aktuellem Stand in der Relegation der Gegner eigentlich?
Ich glaube Köln.
Mainz,
Köln.
Aktuell Mainz.
Ja. Mainz können wir. Mainz haben wir diese Saison schon aus dem DFB-Pokal gefeuert. Also das können wir nochmal. Ja, also von daher.
Wir haben ja auch ein Konzept. Habt ihr euch jetzt von Nick anstecken lassen oder was? Das gibt's doch gar nicht.
Nee, eigentlich nicht.
Na klar.
So wahnsinnig überzeugend war die Rechnung auch nicht. Aber
ja, aber du hast immerhin schon mal auf die Tabelle der ersten Liga geschaut. Also das ist ein bisschen gezuckt, tust du schon.
Ja, ja. Ja, ja.
Man ist nur da. Bei Fahr ist das Teelicht ja noch nicht weggeräumt. Ne? Das steht da noch irgendwo bei dir. Ich sehe das.
Aber es ist aus, ja. Also nur, dass du. Und du weißt, wie schnell so ein Teelicht auch abbrennt. Ne? Das brennt nicht lange.
Schnell. Schick dir mal ein neues. Ja.
Also Nick, wenn das so eintrifft, wie du das sagst, dann gebe ich dir definitiv ein Mineralwasser aus.
Großartig.
Weil du kriegst von dir einen ganzen Sack Teelichter geschenkt.
So, ja genau, von Ikea, diese 100 Stück.
Genau,
ne?
Richtig.
Perfekt,
richtig.
Danke. Freut mich schon drauf. Ne? Also mit dem Zitat von Khalid verabschieden wir uns, auch ohne Aufstieg Spaß haben. Finde ich stark. Wir freuen uns auf Freitagabend und hören uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum Schluss. Hau he. Euer Jürgen. Gute Nacht. Bis bald.
Ciao. Tschüss.
Nur nach Hause. Der Hertha-Fan-Podcast. Mit Nick, Flo, Khalid und Fah.